der Podcast.
Ein herzliches Willkommen an alle Hörenden da draußen, an den Empfangsgeräten, an euren Handys, Radioapparaten, Volksempfängern, wo immer ihr uns auch hört. Hier ist Folge 23 von Lucke und Hengstmann, dem Podcast über Politik. Zusammen mit Tillmann Lucke, den ich in Berlin begrüße. Hallo Tillmann.
Hallo Sebastian, und ich begrüße Sebastian Hengstmann, meinen Kollegen aus Magdeburg.
So, ja. Harte Woche, wenig Zeit, das ist das Problem. Ich habe heute noch einige Dinge vor.
Das ist immer am interessantesten für alle Zuhörenden.
Genau, ja. Also ich muss zum Beispiel noch dringend auf Toilette. Aber das ist jetzt nicht das Thema, um das es gehen soll. Tillmann, wie war deine Woche?
In Ordnung. Ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet.
Ja, bitte.
Und zwar den Zungenspitzer-Podcast. Das ist, also es genügt ja nicht, wenn man einen Podcast hat. Das ist ja bei dir auch
richtig.
So. Also ich wollte mit dir gleichziehen. Und ich habe jetzt in Vorbereitung des Zungenspitzer-Festivals im Juni, allerdings auch grundsätzlich interessant für alle anderen, geplant, eine Interviewreihe zu machen mit den Künstlern, die dann auftreten werden, beziehungsweise auch bei früheren Festivals schon aufgetreten sind. Dazu gehört ihr ja auch. Und alles ein bisschen kompakter, als wir es machen. Also wir haben uns darauf geeinigt, wenn wir zu zweit sind, dann gibt es keine Interviews, weil wir ja selber eigentlich uns beide immer viel zu lange interviewen.
Das finde ich überhaupt nicht, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Das finde ich, also das kann man.
Und deswegen 15 Minuten erfährt man was über die Person. Gestern die erste Folge mit Michael Feindler. Hört mal rein, und zwar zungenspitzer.de/podcast.
Okay.
Und da würde ich mich sehr freuen. Das hatte ich also zu tun diese Woche. Und du?
Ja, ich war extrem gelangweilt. Das muss man wirklich sagen. Also es gab zwei große politische Themen. Einerseits die Koalitionsklausur, wo man sich quasi auf die stille Treppe oder in die Aggressionsecke oder so zurückzog, um miteinander zu kuscheln und sich wieder lieb zu haben und die strittigen Punkte auszuräumen.
Nee, war das nicht schon vor zwei Wochen die Koalitionsklausur und letzte Woche dann der Koalitionsausschuss?
Das meine ich ja.
Des Nachts im Kanzleramt.
Irgendwie, 30 Stunden netto Tagungszeit, das war so. Also, und rausgekommen ist nichts.
Und Scholz durften dann raus nach Rotterdam zum Regierungstreffen mit den Niederlanden, und Scholz durfte dann nochmal raus zum kenianischen Präsidenten ins Kanzleramt.
So. Aber schön fand ich aber auch, der Spiegel titelte, als Scholz die, und das jetzt mit sehr großen Anführungszeichen, Ergebnisse verkündete, dass der Spiegel schrieb, Scholz wirkte emotionslos und ratterte alles nur herunter. Wo ich so dachte, ja, das ist halt Olaf Scholz.
Ja, das muss man nicht dazu. Man müsste eigentlich als Währung einführen, wie oft er sehr sagt, also ein bisschen wie bei Jogi Löw damals.
Genau.
Sehr, sehr ist schon mal fragwürdig, und diesmal hat er sehr, also dreimal, sehr, sehr, sehr.
Sehr, sehr, sehr.
Gutes. Schön. Und dann noch ein Werkstück. Was ist denn ein Werkstück? Also Werkstück ist für mich irgend so ein kleiner Holzklotz, der überhaupt keine Bedeutung hat und der überall rumliegt und keiner weiß, was es soll. Ja, das ist das Werkstück.
Ja, dann bin ich das zweite Mal eingeschlafen, als ich gehört habe, dass der Prozess gegen Donald Trump in New York jetzt begonnen hat. Weil es ist so erwartbar alles. Es ist so erwartbar. Trump hat im Rum, das ist politisch motiviert und der Richter hasst mich. Und sagen Sie, was ich interessant fand, das haben ja wirklich Trump-Anhänger demonstriert. Alle? Alle beide? Also das war wirklich nichts. Also da war ja vor diesem New Yorker Gerichtsgebäude, da waren ja wirklich ungefähr 3 bis 4 Mal so viele Gegendemonstranten oder Demonstranten, die wollen, dass Trump unbedingt in den Knast geht. Über dieses Verständnis von Gewaltenteilung können wir uns ja auch gleich nochmal unterhalten. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ist der Stern am Sinken.
Er muss ja nicht behaupten, dass es so wenig gewesen sei, Stichwort Amtseinführung.
Ja, natürlich, das wissen wir ja.
Ja.
Wir wissen ja auch, dass bei der Friedensdemo vom Brandenburger Tor von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer waren ja ungefähr 8 Milliarden Menschen.
Die hat Trump auch persönlich alle durchgezählt, ja.
So
trifft sich's mal wieder, was zusammengehört.
Ja, aber was sagst du? Muss Donald Trump in den Knast?
Naja, ich glaube, es ist unstrittig, dass er alles Mögliche auf dem Kerbholz hat. Jetzt diese Anklage wegen des Schweigegelds an die Pornodarstellerin, das ist halt nun das Erste, weswegen er irgendwie habhaft gemacht werden kann. Die anderen Anklagepunkte sind ja noch unterwegs, da gibt es ja noch keine Anklage und deswegen auch noch es ist ja nicht so, dass der Prozess jetzt angefangen hätte, sondern es war nur eine Vorladung. Er musste sich äußern Er wurde registriert, also fotografiert, und die Haarfarbe wurde festgestellt, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist bei ihm. Ein Prozess käme dann erst später und wahrscheinlich erst dann, wenn auch noch andere Anklagepunkte fertig gegossen sind. Klar, ich würde schon sagen, da soll er mal schön reinfahren. Man kann natürlich fragen, in den USA wundert man sich ja manchmal über irgendwelche Strafmaße. Also Harvey Weinstein zum Beispiel, 23 Jahre, das gäbe es bei uns in Deutschland nicht.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da macht es ja auch die Masse, oder?
Ja, genau. In den USA wird ja einfach addiert. Und nicht wie bei uns eine Gesamtstrafe gebildet, die allerhöchstens so hoch sein darf wie die Summe der Strafen, die man für einzelne Delikte bekommen würde. Aber auf jeden Fall, die Praxis zeigt, dass man eigentlich immer stark abrundet. Also wer eine Sache zweimal gemacht hat, der kriegt vielleicht anderthalb oder 1,4 Mal so viel wie für einmal. Und klar, Harvey Weinstein hat es natürlich unendlich oft gemacht, aber trotzdem 23 Jahre. Bei uns in Deutschland gibt es ja 15 Jahre und das ist ja lebenslänglich, beziehungsweise 15 Jahre gibt es ja gar nicht als Strafmaß, sondern alles, was unter 15 ist. Und nur für Mord gibt es lebenslänglich, und das ist nicht immer, aber manchmal nach 15 zu Ende. Also das heißt, in den USA sitzen natürlich viel mehr Leute im Gefängnis für viel längere Zeit. Ich habe jetzt gelesen, wurde neulich abgelöst als Staat mit den meisten Gefangenen pro Kopf von diesem Land aus Mittelamerika, das den Bitcoin eingeführt hat. Wie heißt das nochmal? Ich habe es schon vergessen.
Weiß ich jetzt auch nicht, wo der Bitcoin herkommt.
Nicht herkommt, aber in El Salvador, El Salvador, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen draußen, aber ich wüsste gar nicht, ich könnte es auf der Landkarte nicht einzeigen, aber da, der Diktator, der hat inzwischen noch mehr Leute eingesperrt.
Ah ja, okay. Das ist ja immer ein gutes Zeichen für eine Demokratie, ne? Wenn viele Leute im Gefängnis sind. Oder zumindest für eine gute Sozialstruktur.
Ist auch ein gutes Zeichen, dass man den Bitcoin als Landeswährung einführt, wo dann alle Leute damit bezahlen müssen, wenn der den Bach runtergeht.
Sehr schön. Sag mal, wie siehst denn du das mit dieser Prozess? Dieser Prozess von Donald Trump, hat der politisch irgendwelche Auswirkungen?
Das weiß ich jetzt noch nicht. Also er hat ja seine Präsidentschaftskandidatur schon angekündigt.
Genau.
Und man darf anscheinend auch Kandidat sein, wenn man unter Anklage steht, beziehungsweise sogar, wenn man verurteilt ist.
Genau.
Auch. Ob er dann selber mitwählen darf, ist eine Frage des Bundesstaates, wo er, also er wird ja in New York verurteilt, da weiß ich nicht.
Genau.
Das gehört ja auch zu den USA, dass manche Bundesstaaten einem ehemaligen Häftling, egal für wie kurz man saß, lebenslang das Wahlrecht aberkennen. Zum Beispiel Florida.
Ach.
Leider ist er dort nicht angeklagt, obwohl er dort lebt. Ob das jetzt, also klar, seinem Konkurrenten nützt es, er kann einerseits den Prozess dissen als ungerecht und zweitens kann er sich freuen, dass er trotzdem stattfindet. Also.
Naja, die Frage ist, ob es nicht sogar mehr Aufmerksamkeit generiert als das nötig, obwohl bei Trump generiert alles irgendwie Aufmerksamkeit.
Ja, klar. Also wenn der dann Wahlkampf machen würde bald, dann wäre es genauso viel Aufmerksamkeit. Und jetzt ist ja erstmal bis Dezember kein weiterer Termin, zu dem er anwesend sein muss. Ich weiß nicht, also das so schnell geht es dann auch nicht. Und das ist eben auch ein Problem, weil wenn der in der Zwischenzeit gewählt werden sollte, na, dann kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass der Prozess dann weitergeht.
Na, wie ist das? Der US-Präsident hat natürlich auch Immunität.
Ja, genau. Da würde dann zumindest mit Amtsantritt, wahrscheinlich schon mit der Wahl, das Verfahren eingestellt.
Oder zumindest pausiert.
Pausiert, ja. Und ja, also de facto wäre es dann zu Ende.
Naja, könnt ihr ja mal ein bisschen rumdenken. Also er ist, wenn er dann nochmal antreten sollte, das Amt nochmal antreten sollte, Januar 2025, ist er 76, 77?
78.
78, so dann nochmal 4 Jahre, dann ist er 82 und dann wird der Prozess wieder aufgerollt. Das heißt, er müsste dann wahrscheinlich mit 85 in den Knast.
Ja, ja. Ja, und auch, dass es die anderen Anklagepunkte gibt, die noch entwickelt werden müssen. So, also es ist schon so, wenn du was anstellst, dann bitte was ganz Kompliziertes. Dann kommst du nie, dann wird dich nie einer einsperren können.
Um mal ganz kurz auf das Thema, diese Anklage ist politisch motiviert. Ist da nicht sogar ein bisschen was dran? Und ich meine das jetzt so neutral wie möglich.
Nee, ich finde nicht. Also das war zwangsläufig.
Das wäre auf jeden Fall
gekommen. Man braucht natürlich, und da gibt es ja diesen Staatsanwalt, Alvin Bragg, wo mich der Name immer an Alvin Bragg erinnert, der bei Hannes und der Bürgermeister im SWR den Hannes spielt.
Alle Hörerinnen und Hörer außerhalb von Baden-Württemberg sind jetzt völlig...
Genau, und alle in Baden-Württemberg kennen den. Ja, so. Aha. Aber der hat mit dem, glaube ich, ist mit dem nicht verwandt. Und der ist ja, wird ja so als mutig oder als neutral dargestellt. Ja, er ist wohl wirklich neutral, weil er sagt, ja, das ist halt jetzt mein Verfahren und das mache ich jetzt.
Naja, die Frage ist, ob man so tief gegraben hätte, wenn es eben nicht um Donald Trump gegangen wäre.
Naja, doch, die Steuerbehörden oder die Behörden, wie gesagt, das mit dem Schweigegeld, ich verstehe es auch nicht ganz. Die Aussage ist halt, Schweigegeld ist grundsätzlich legal, aber die Frage ist, ob das... Das war ja im Wahlkampf 2016 und dann, ob das eben versteckte Wahlkampffinanzierung war, indem er aus seiner Tasche das Schweigegeld bezahlt hat, für seinen Wahlkampf letztlich.
Genau.
Und das ist so ein bisschen um die Ecke und es ist eben schade, dass die anderen Punkte, die sicher viel mehr Gewicht haben, noch nicht draußen sind.
Okay, reden wir vielleicht mal über die künstlerische Arbeit von Stormy Daniels. Was hältst du denn von ihr als Schauspielerin? Genau. Gut, dann lass uns vielleicht ganz kurz doch nochmal über die Zukunft der Ampel reden, weil es passiert ja nichts. Also man muss ja sagen, man kann ja sagen, was man... Oder hast du jetzt zu Trump noch irgendwas ganz Erhellendes?
Nö, das warten wir mal ab und werden zu gegebener Zeit nochmal drüber reden.
Genau. Lass uns mal über die Zukunft der Ampel reden, weil sämtliche Ampelprojekte, also ich sag mal so, bei der Großen Koalition hatte man ja immer so eine ganz große Bräsigkeit, die Dinge, die passieren mussten, sind passiert, aber wenn nicht heute, na dann vielleicht morgen. Und alle haben sich lieb gehabt da oben. Es war so eine schöne Kuschelrunde und so. Jetzt haben wir tatsächlich Rot-Grün auf der einen Seite, Gelb auf der anderen Seite, manchmal sogar Gelb-Grün auf der einen Seite, Rot auf der anderen Seite. Das heißt, in dieser Koalition passiert gar nichts, oder?
Naja, so kann man es nicht sagen. Das, was passiert, wird irgendwie nicht so hochgehängt. Und das vor allem war das ja bei diesen Waffenlieferungen in die Ukraine so. Mhm. Wurde ja die ganze Zeit kritisiert, teilweise immer noch. Aber anscheinend hat es jetzt wirklich Fahrt aufgenommen. Und irgendwie keiner aus der Ampel will, dass das Volk jetzt auch erfährt. Die Waffenhilfe im finanziellen Umfang wurde ja vermehrfacht, also ich glaube inzwischen 15 Milliarden.
Wer bezahlt das eigentlich? Kauft die Ukraine die Waffen oder kriegen die geschenkt?
Die kriegen die geschenkt, die werden aber ganz bestimmt verrechnet mit dem späteren Wiederaufbau. Also es ist ja auch, davon kann man ja ausgehen, dass man das Land unterstützt. Und dieser Wiederaufbau würde ja auch finanziert werden durch hauptsächlich einfach durch Geldgeschenke. Und natürlich muss das halt dann irgendwie alles dann verrechnet werden. Naja, jedenfalls. Anscheinend sind wir ja tatsächlich auf Platz 3 der Geberländer, inzwischen fast sogar auf Platz 2 vor den Briten. Und das ist doch ein großer Erfolg der Ampel. Und irgendwie, das wollen sie dann aber auch nicht, dass das so verkauft wird. Und andere Projekte, da sind dann einzelne Teile der Ampel, sagen, das ist unser Verdienst. Und die anderen sagen, ja, das mussten wir halt machen. Das heißt, es gibt... Abseits dieser Waffenlieferungen eigentlich, glaube ich, fällt mir jetzt kein Politikthema ein. Ja, und halt diese ganzen gesellschaftspolitischen Sachen, die wo die Ampel jetzt handwerklich auch nicht so viel Arbeitszeit reinlegt. Also diese...
Naja, reden wir mal über den Bahnausbau, reden wir mal über den sozialen Wohnungsbau. Überall passiert nichts.
Genau. Nee, das wollte ich ja sagen. Und dafür machen sie eben sowas wie Geschlechtseintragung wird einfacher. Cannabis, wobei Cannabis jetzt doch auch wieder nach hinten geschoben wird wegen Völkerrecht.
Das ist aber Schuld der EU. Das ist die EU.
Die böse, ja. Und, aber da sind sie sich wenigstens einig, aber trotzdem ist da kein Elan dahinter, dass man sagt, das wollen wir jetzt unbedingt prioritär angehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das die Legislaturperiode einfach übersteht als Entwurf und dann verschwindet. Zumindest, also nicht komplett verschwindet, aber formal muss man ja dann einen Gesetzentwurf einfach aufgeben, wenn die Wahlperiode zu Ende ist. Ja, aber du hast recht, also die Themen, die wirklich jetzt von Brisanz sind im sozialen Gefüge oder auch im, ja, wegen der ganzen Krisen, das ist schon Wahnsinn, dass da nichts passiert. Und gerade.
Nee, aber es war ja zu erwarten. Ich hätte ja halt nur nicht, weil das Krasse ist ja, also der Störenfried innerhalb dieser Koalition ist ja immer wieder die FDP. Also ich meine das jetzt auch ganz neutral. Das kann man ja sehen, wie man will. Und die FDP verliert ja eine Wahl nach der anderen. Und nun sind die in der FDP der Meinung, sie verlieren deswegen die Wahlen, weil sie zu wenig in Erscheinung treten. Aber ich persönlich glaube ja, der Grund ist, weil sie zu viel in Erscheinung
naja,
treten.
Naja, nee, da muss ich tatsächlich für die FDP sprechen, weil es ist schon so, die haben ja Wähler und die müssen den rot-grünen Wählern nicht gefallen. Also das ist schon ganz klar zu sagen, wer soll mich denn bei der nächsten Wahl wählen?
Und nicht, aber es werden ja nicht mehr, es werden ja
weniger. Und zwar nicht die, mit denen ich zusammen regiere. Das ist übrigens bei jeder Koalition so. Man sagt, ist schön, dass ihr da Ideen habt, aber wir wollen auch Projekte haben, weil wir auch Wähler haben. Und jetzt verkauft die FDP diese Geschichte halt ganz drastisch, dass sie da sozusagen marginalisiert wird und ihre tolle Technologieoffenheit, also zum Stichwort E-Fuels, die Verbrenner sind ja eine Technologie, die erst vor 140 Jahren erfunden wurde, also genau. Quasi gestern, und deswegen muss sie unbedingt beibehalten werden. Also das ist schon aus FDP-Sicht nachzuvollziehen. Man muss nur zugeben, dass es bisher nichts gebracht hat. Die Frage ist, was hätte es gebracht, wenn die FDP nicht oder weniger in Erscheinung getreten wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch genauso gut abgestraft worden.
Ja, natürlich. Also, pass auf, es ist so, also wie gesagt, Volker Wissing und auch Christian Lindner, ich meine, ja, man muss sagen, Christian Lindner hatte ganz großes Pech. Naja, er ist Finanzminister zu einem Zeitpunkt geworden. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Ukraine-Krise nicht gekommen wäre, wäre wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum nach Corona in Deutschland hier durch die Decke gegangen. Nur gebremst durch den Fachkräftemangel, was ja tatsächlich immer noch so ist. Und Christian Lindner hätte gar nicht gewusst, wo er sein Geld zuerst hin verteilen soll.
Ja, beziehungsweise dann hätte er es nicht verteilen müssen, sondern dann kämen erstmal Steuern rein.
Naja, genau. Hier für euch noch was. Was ja nun alles nicht mehr geht. Die sind ja jetzt sogar schon dabei. Also, das finde ich ja auch total krass. Sondervermögen des Bundes. Mhm. So, da bin ich ja 100 Milliarden Bundeswehr, zack. Läuft übrigens super, muss man sagen. Also, versickert alles schön in der Bürokratie der Bundeswehr. Es ist prima, aber war ja auch nicht anders zu erwarten. Jetzt fangen andere schon an, Sondervermögen zu fordern. Ja. Das heißt, ja, es ist wirklich wahr. Das heißt, es ist lustig, weil wir ja die Schuldenbremse haben und die will Christian Lindner ja auch einhalten. Kann man jetzt gut finden, schlecht finden, will ich jetzt gar nicht kommentieren, dass jetzt andere schon anfangen, 50 Milliarden Sondervermögen für sozialen Wohnungsbau. Ja, da müssen wir aber noch 50 Milliarden Sondervermögen für das Bürgergeld oder für die Kindergrundsicherung. Da müssen wir halt ein Sondervermögen anlegen, was ja nur neue Schulden sind. Mhm. Aber das nennen wir jetzt nicht mehr Schulden, wir nennen es jetzt Sondervermögen.
Ja, es ist so eine Epidemie der Sondervermögen. Ja.
Genau.
Das ist ja bisher noch mit keinem passiert, aber laut Forderung müsste es ja ein Vielfaches des Doppelwumses für Sondervermögen geben. Nicht mal der Doppelwumms selber war ja als Sondervermögen deklariert, obwohl das
de facto war ja auch einfach so nur. Kannst du dich noch erinnern, was der Doppelwumms genau war?
Der war im Herbst, den hat er ja verkündet aus der Corona-Isolation. Ich weiß gar nicht, das ging darum, die Gaspreis, also diese Gas, wie hieß das?
Gaspreisdeckel, das war das eine.
Ja.
Aber was war das zweite?
Keine Ahnung.
Nicht mal mehr Thälmann weiß es. Und da, Herr Schulz, da würde ich schon mal, wenn nicht mal mehr Thälmann, Lucke weiß,
warum. Ich weiß, welches Wort er dafür verwendet hat, und das ist doch, das soll der Bürger wissen. Er muss jetzt nicht, er soll wissen, Scholz gibt ihm persönlich 200 Milliarden Euro.
Genau.
Naja, also das ist aber irgendwie seltsam, dass zum Beispiel, also die Parallele zu vor 12 Jahren, also oder die damalige schwarz-gelbe Koalition, die hat sich ja so aufgeteilt, dass Westerwelle unbedingt Außenminister werden wollte. Und dann hat er noch gesagt, wir sind eine Wirtschaftspartei, wir wollen den Wirtschaftsminister haben. Damals Rainer Brüderle. Und dann hat er gesagt, Finanzen ist uns egal, das macht der Schäuble. Oder, also dem war das nicht so wichtig, diesen Posten rauszuverhandeln. So, genau. Und dann war Finanzkrise im Grunde fast so wie jetzt, nur dass damals der Finanzminister größeres Gewicht hatte, aus irgendeinem Grund. Der war nämlich derjenige, der die Bundesregierung neben Frau Merkel eigentlich geleitet hat.
Genau.
Der war ständig noch dazu in der EU präsent. Ja, der ist überall rumgeflogen in der EU, hat gesagt, ihr kriegt nichts oder ihr müsst aus dem Euro raus und so weiter. Und jetzt dieselbe Situation, super Krise. Und da sagt der Lindner, mir sind die Posten Äußeres und Wirtschaft scheißegal, ich will Finanzminister werden. Und bei ihm ist es aber das genaue Gegenteil, weil tatsächlich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es kann durchaus sein, dass sich die Große Koalition, diese seit 2013 zweimal amtierende Große Koalition, einfach das Geld ausgeben so angewöhnt hat.
Ja.
Also Krise heißt, da muss jetzt jemand was kriegen. Und das hieß es eben zu Schäubles Zeiten nicht. Dazu kam, dass es eine ziemlich, also es war ja eine Bankenkrise vor allem. Und dadurch war die Realwirtschaft davon nicht betroffen. Und es ging ja wirtschaftlich doch weiter bergauf. Die Arbeitslosigkeit wurde immer niedriger und so weiter. Also waren ganz andere Eckdaten der Krise. Aber irgendwie ist das, klebt ihm das Pech so ein bisschen an den Händen.
Naja, ich glaube tatsächlich, dass es aber auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Weil ich meine, wenn man jetzt Christian Lindner und Wolfgang Schäuble nebeneinander stellt, ich meine, ich weiß nicht, ob da bei dir so schwäbisch-badischer Rassismus erstmal existiert.
Bei den Schäuble würde ich davon ausnehmen. Der ist, der unterfällt nicht meinem Anti-Baden-Ressentiment.
Sagst du eigentlich Badener oder sagst du wirklich Badenser?
Ich bemühe mich, geografisch korrekt Badener zu sagen. Wenn mir einer nicht gefällt, dann sage ich Badenser.
Badenser, nee, du sagst ja auch noch nie. Ups. Also ich glaube, das war einfach ein Typ, wenn Schäuble irgendwo hinkam, hat er einfach so eine Aura und so eine Autorität ausgestrahlt. So, Lindner ist, hattest du auch so einen Typen wie Lindner in deiner Klasse? Hatten wir, glaube ich, alle, oder?
Ach so, jetzt wo du sagst, ja.
Ja, oder?
Ja.
Und wenn so einer sagt, nee, hier und so, das ist, ich glaube, es ist wirklich typenabhängig. Und ich glaube, Westerwelle als Außenminister war ähnlich, es war so typenabhängig.
Ja, Westerwelle als Außenminister war ja gar nicht so schlimm und vor allem, nachdem er dann nach den ganzen Wahlniederlagen 2011 den Parteivorsitz abgegeben hatte, konnte er ja einfach sein Amt, das war ja dann das Einzige, das er hatte, ganz gut ausfüllen. Ich glaube, er hat ja den einen großen Fehler gemacht, dass er sich damals bei der Libyen-Abstimmung im Weltsicherheitsrat enthalten hatte, obwohl Frau Merkel das nicht wollte und die ganzen anderen europäischen Partner erstaunt waren. Das hing ihm noch lange nach. So ein Fehler würden seine Nachfolger jetzt heute nicht mehr machen.
Naja, das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass zum Beispiel die FDP auch, die hat ja das gleiche Problem unter Merkel. Die haben immer wieder versucht, sich rauszuboxen. Dann hat Philipp Rösler zum Beispiel, das darf man nicht vergessen, an den wird sich wahrscheinlich kein Mensch mehr erinnern können. Der war mal 2 Minuten FDP-Vorsitzender, ist dann vom Gesundheitsminister zum Wirtschaftsminister geworden. Und Philipp Rösler hat damals einfach Joachim Gauck als Bundespräsidentenkandidaten gegen die Merkel durchgesetzt.
Genau. Es war ja 2010 so, SPD und Grüne wollten Merkel ärgern und haben den Gauck aufgestellt. Der wurde es dann nicht gegen Wulff. Dann ist Wulff zurückgetreten. Dann hat Rösler gesagt, da gab es noch einen, mit dem kann ich die Merkel ärgern.
Genau.
So, und dann haben SPD und Grüne gesagt, ja, wir haben den doch letztes Mal aufgestellt, wir müssen den ja jetzt diesmal wieder gut finden.
Genau.
Und die Merkel hat gesagt, ich mach's, um alle anderen zu ärgern, damit es mein Kandidat ist. Und dann haben den alle zusammen aufgestellt. Also,
naja, krass, oder?
Der wurde einfach nur Präsident, weil alle anderen ärgern wollten.
Genau. Weißt du noch, wenn die Merkel hatte da eigentlich irgendwen anders in der Schublade? Weißt du noch, wer das war? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Na, die hatte erfolglos den Verfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle angefragt. Und der hat gesagt, ich bin ja nicht verrückt, der hatte ja noch damals 8 Jahre, das ist ja ewig, als Präsident vor sich und sagte, ja, da will ich ja von dir persönlich, Merkel, noch einige Gesetze kaputt machen.
So. Vielleicht wollte sie ihn deswegen loswerden.
Ja, nein. Klar.
Nein, das Bundesverfassungsgericht ist ganz neutral.
Schon. Und das Problem hätte sich ja nicht, also ihre Gesetze wurden ja dadurch nicht besser oder wären ja nicht besser geworden, wenn ein anderer über sie gerichtet hätte. Also so kann man schon sagen, dass der zweite Senat in dem Fall ja auch einen von seiner Richtung, nämlich eher SPD-nah bekommen hätte als Nachfolger. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse hätten sich gar nicht gewandelt. Naja, so, wir schweifen natürlich schon wieder komplett ab.
Oh.
Ich wollte noch fragen, Finnland in der NATO?
Ja, ist jetzt so. Ne? Das hätte sich Putin auch nicht träumen lassen. Ne? Ja, jetzt mal ganz ernsthaft, er wollte die Bedrohung der NATO abwenden, indem man in die Ukraine einmarschiert und auf einmal sind alle in der NATO.
Genau, und Schweden höchstwahrscheinlich ja auch bald. Also es wird ja gemunkelt, dass entweder Erdogan, wenn er die Wahl, gewinnt wäre jetzt ein großes Wort, aber wenn er danach Präsident bleibt, dass er dann nachgibt und das auch noch ratifiziert. Ungarn fehlt auch noch, aber die sind ja eh, also bei Ungarn ist so, die wollen halt auf den Putz hauen und am Ende machen sie es dann doch.
Wusstest du übrigens, dass diese ganzen osteuropäischen Staaten, die in der EU sind, ja, wie die Politik in ihren Ländern, also ich weiß es jetzt ganz konkret am tschechischen Beispiel, aber es ist auch in allen anderen osteuropäischen Ländern, die in der EU sind, oder sagen wir mal südosteuropäische Länder, mittelosteuropäische Länder, weil ja. Osteuropa ist ja Russland und Ukraine und so, also das, genau. Was also so die sogenannten westslawischen Staaten und Bulgarien und so. Und zwar ist es so, wenn irgendwas toll läuft, wenn ein Projekt, ein großes Projekt, ja, das war ich, wenn was versemmelt ist oder was nicht geht, dann sind wir es die Schuld der EU. Das ist super für die.
Aber das machen doch die Westeuropäer auch, ja.
Ja, hatten wir jetzt vorhin gerade, deswegen fiel mir das nochmal ein. Und Orban zum Beispiel macht das ganz genau so. Aber die wollen alle nicht aus der EU raus.
Na klar, da gäbe es in keinem Land, erst recht nach dem Brexit, aber auch schon davor, hätte es in keinem anderen Land außer Großbritannien eine Mehrheit für den Austritt gegeben. Und naja, jedenfalls, also Schweden kommt sicher auch noch, wenn die Opposition in der Türkei drankommt, dann sowieso. Also ich bin sicher, dass Schweden auch noch in die NATO kommt.
Ach so.
Also von denen ist es, also es muss ja einstimmig beschlossen werden von allen Parlamenten und da fehlt eben noch die Türkei und Ungarn.
Du lebst ja in der größten türkischen Stadt außerhalb der Türkei.
Mhm.
Und das meine ich jetzt gar nicht polemisch, das ist wirklich so, Berlin hat im Durchschnitt die größte türkische Community, keine Ahnung. Glaubst du, dass es tatsächlich, also sagen wir mal, wenn es mit dem wirklich hundertprozentig demokratischen Mitteln zusteht, ist definitiv eine Chance da. Glaubst du, dass Erdogan jetzt Ende des Jahres nicht mehr Präsident der Türkei ist?
Ja, ist auch wieder schwierig, da muss man natürlich trennen zwischen wollen und vermuten. Ich vermute tatsächlich, dass er das Amt verlassen muss, ja.
Echt? Ja. Ob der Neue jetzt so viel besser ist, das ist ja dann immer noch eine andere Frage. Aber wow.
Weiß nicht, also es kommt natürlich, am 14. Mai ist ja die Wahl. Dann genau. Ist die Frage, ist der erste Wahlgang schon genug? Wird er dann schon abgewählt werden?
Ja, ich glaube,
dann ist es natürlich ein stärkeres Signal, als wenn es dann einen zweiten Wahlgang gibt.
Also was viele sagen, ist, es hängt an der HDP, weil die stellt ja wohl keinen eigenen, also das ist diese kurdische...
Ja.
Partei, was, ja, es ist halt, ist eine Minderheiten-Nationalitätenpartei, die kann man jetzt politisch nicht wirklich einordnen. Dieser andere, ja, den Namen merke ich mir nie, weil ich ihn auch nicht aussprechen kann, also der Gegenkandidat von Erdogan, hast du den Namen zufällig parat?
Mehmet Kılıçdaroğlu.
Okay, sehr schön.
Ist aber kein Doppelname, keine Strack-Zimmermann, genau. Sondern ein Name.
Der ist ja wohl so eine Art Sozialdemokrat.
Mhm.
Auf Türkisch, aber also, da, ja. Also auf jeden Fall hängt es wohl von der HDP ab. Wir haben so ungefähr 10-15% Wählerpotenzial und die stellen keinen eigenen Kandidaten auf. Und es ist wohl eher zu vermuten, dass die nicht Erdogan unterstützen.
Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen. Sie könnten ja einen aufstellen und es gibt zwar, glaube ich, noch zwei weitere Kandidaten, aber eben für sowas ist ja dann ein zweiter Wahlgang da, dass die sich dann auch, also es wird sicherlich keiner der Kandidaten sich dann zugunsten von Erdogan aussprechen.
Mhm. Und die haben ja gesagt, die wollen alles zurücknehmen, also im Groben. Glaubst du, dass es dann ein neues Verfassungsreferendum geben wird?
Das ist zumindest Wahlprogramm. Man will ja diese Verfassungsreform zurückdrehen, dass es wieder einen Ministerpräsidenten gibt, eine Kabinettsverantwortlichkeit. Und das Präsidialsystem beenden. Und natürlich, sowas dauert auch alles. Das muss man ja erstmal auch schreiben und vorbereiten, genau. Und so. Letztlich müsste das wohl mit einer Volksabstimmung dann bestätigt werden, weil es, also nicht zwingend, aber das Signal damals war ja auch nicht eindeutig. Es waren ja 51% dafür.
Genau.
Plus, also,
und wir wissen,
Ja, genau.
Und wir wissen ja nicht, wie viele Stimmen da vielleicht noch.
Also wenn jemand dann mal regiert und eine Wahl gewonnen hat, dann kann man ziemlich sicher sein, dass er dann auch sowas durchbringen würde durchs Volk. Ja.
Genau. Ja gut, wir werden sehen. Das Problem ist, die Kräfte, da haben sich ja irgendwie 6 Parteien zusammengeschlossen, die sind eigentlich, also es klingt wie eine Art, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleichen würde, es wäre ein Bündnis aus SPD, Grünen, AfD, Linkspartei und CDU. Ja. So, und das ist natürlich schwierig.
6 Parteien, also die doppelte Ampel eigentlich.
So.
Ein Doppelwumms, könnte man sagen, dann bei so einem Kabinettstreffen.
Aber wir werden sehen. Timmer, dann lass mal ganz kurz noch, wir haben heute wirklich nicht viel Zeit und wir sind eigentlich schon drüber, aber ich möchte ganz kurz noch, in Berlin ist jetzt endlich wieder Ruhe und Ordnung. Ne?
Ja, genau. Die CDU wird regieren mit der SPD und jetzt gibt es die Koalitionsvereinbarung.
Gewählt ist der neue Bürgermeister aber noch nicht.
Nee, noch nicht. Das muss erst noch durch die Parteien, also die CDU mit einem Landesparteitag und die SPD mit einem Mitgliedervotum. Da stänkern dann die Jusos dagegen und so weiter, aber das wird sicher durchgehen. Und dann gibt es Ende April wahrscheinlich die Wahl zum Bürgermeister. Und jetzt gibt es zum allerersten Mal in Berlin seit Menschengedenken gibt es Religionsunterricht, also sozusagen verpflichtenden Religionsunterricht. Es ist so, dass ja Religionsunterricht in ganz Deutschland verpflichtend ist, laut Grundgesetz, außer da gibt es die sogenannte Bremer Klausel. Das ist, muss ich mal ganz kurz gucken, im Grundgesetz, der Artikel 141, also bei den Übergangsbestimmungen, der sagt, das mit dem Religionsunterricht gilt nicht in den Ländern, die vor 1947 schon eine entsprechende Regelung hatten. Es betrifft Bremen, auf deren Betreiben wurde es damals eingefügt und es betrifft auch Berlin. Brandenburg betraf es auch, aber das Land Brandenburg hat sich ja 52 aufgelöst, 90 neu gegründet und da hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, ihr müsst jetzt auch Religionsunterricht einführen.
Im Moment mal, aber verpflichtender Religionsunterricht heißt, ich kann, wenn ich nicht religiös bin, Ethikunterricht machen.
Genau, das ist ja immer dieses, also wie früher beim Wehrdienst, Ersatzdienst, also du darfst dann die Ausnahme wählen, netterweise. Das wird es immer geben, klar. Aber wie gesagt, Berlin war eine Insel der Glückseligen, weil man das eben nicht hatte, weil da Ethik, beziehungsweise wie es dann heißt, das heißt ja in jedem Bundesland dann auch anders irgendwie, das war der Standard. Und Religion kann jeder Depp dann trotzdem noch wählen. Aber vielleicht, also, und jetzt sagt die CDU, wir sind Berlin, wir sind so eine religiöse Stadt. Und wahrscheinlich würden da alle Clans zustimmen. Nur ist das leider eine andere Konfession. Und jetzt sind wir hier in Berlin quasi, hat die CDU diesen Kulturkampf anscheinend gewonnen, weil die SPD, die ist ja auch immer so religionsbezogen, ist die SPD leider auch ziemlich opportunistisch. Wenn sie das gegen irgendwas von ihren Programmpunkten eintauschen kann, macht sie das. Also, und das noch dazu, wo 2009 eine Volksabstimmung war in Berlin zur Einführung eben dieses Religionsunterrichts.
Die Günther Jauch ja aktiv unterstützt hat.
Genau. Da kann man sich noch erinnern, das war also so viel zum neutralen Talkmaster, der er damals war. Damals 51% mit Nein, wobei die Wahlbeteiligung extrem niedrig war. Also die Wahlbeteiligung lag, das muss ich jetzt hier mal schauen, bei 29%. Das heißt,
selbst wenn es ein Ja gewonnen wäre, hätte es vom Quorum her nicht gereicht.
Genau, die meisten haben sich wahrscheinlich gedacht, da gehe ich nicht hin, weil es geht ja nur um die Ja-Stimmen. Aber ich zum Beispiel bin ja auch hingegangen, unter anderem deswegen, damit es eben dann doch so ausgeht, wie es ausging. Also weniger als 15% der ganzen Abstimmberechtigten fanden es toll und die kriegen jetzt ihren Religionsunterricht. Unter anderem Günther Jauch, der gar nicht in Berlin wohnt.
Genau, super.
So, also wir freuen uns auf die Berliner Regierung. Hier ist Kulturkampf angesagt.
Sehr schön. Und jetzt wird aber auch die Verwaltung endlich durchstrukturiert. Es wird
keine Probleme mehr in den Bürgerämtern gehen. Genau, es war denen nicht so wichtig. Dann lieber Religion. Also einfach im Bürgeramt beten ist doch auch eine Lösung.
Und natürlich, was man nicht vergessen darf, es kommt die Verlängerung der A100?
Ist die A100? Ich dachte der AKWs, aber Berlin hat
genau.
Stell dir mal vor, wenn Berlin AKWs hätte, da steht doch jede Woche was in der Zeitung.
Ja, sagen wir mal so, die Immobilienpreise würden fallen wie Sau.
Wäre doch, Andreas Scheuer würde jetzt vorschlagen, mitten auf dem Platz vor dem Reichstag wäre jetzt ein AKW hinzustellen und dann wäre das Wohnungsproblem gelöst. Ja.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft, es geht doch um die, also Berlin hat doch eine komplette Autobahndurchfahrt und die wollten ja eine zweite bauen, ne?
Ja.
Und da waren ja die Grünen dagegen und so, und, aber das wird jetzt wohl kommen, ne?
Das wird bestimmt kommen. Zumindest, es ist ja schon im Bau, glaube ich. Aber also da habe ich mich jetzt gar nicht, ich war so aufgeregt über diesen einen Programmpunkt.
Sehr schön.
Naja, jedenfalls, aber apropos Atomkraftwerke, die sind ja nächste Woche auch Geschichte. Da machen wir dann, sprechen wir dann nächste Woche drüber.
Lass uns mal über Atomkraftwerke sprechen. Das ist schön. Das ist ein schönes Thema.
Gut.
Apropos nächste Woche, wenn ihr nächste Woche hier innerhalb des Podcasts stattfinden wollt, schreibt uns doch bitte an luke@hengstmanns.de per E-Mail oder guckt auf unsere Website. Da kann man luke.hengstmanns.de, da kann man wunderschön drunter kommentieren, wenn ihr das wollt. Ansonsten könnt ihr auch eine WhatsApp schicken an 0391 40 255 40, und seitdem ich wieder regelmäßig reingucke, schreibt keiner mehr. Insofern macht es ruhig.
Und ansonsten hört auch H2 so, bitte.
Und ja, genau, dann nehme ich nachher die neue Folge, die Montag erscheint, auf. Und hört bitte auch Zungenspitzer, der Podcast. Erste Folge mit Tilman, Luke und Michael Feindler. Sag mal,
der ja bei euch auch schon mal gewonnen hat, der gewinnt ja alles. Ja? Also ja, natürlich. Bei mir ist er jetzt auch auf Platz 1 beim Podcast, und einfach so, weil er Michael Feindler ist.
Genau, einfach weil er auch die Ausstrahlung hat. Der ist ja auch so, er ist auch so ein bulliger, bäriger Typ, ja, vor dem alle Angst haben. Ja. Grüße an Michi, falls du das hörst. Sag mal, gibt es den nur auf eurer Webseite, den Podcast?
Ja. Nee, den gibt es auch bei Spotify und den anderen Anbietern, den findet man.
Ja. Okay, super.
Einfach eingeben, super. Zungenspitzer.
Genau. Gut. Dann sind wir soweit durch. Ich danke dir sehr für dieses doch erquickliche Gespräch, Tilman. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.